Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
Andreas der Auli
und Sebastian der Musiker.
Und wir begrüßen euch zurück aus unserer kurzen, aber intensiven Sommerpause zu unserer Folge 8 des Familienalbums. Heute geht es um die folgenden drei Alben. Wir beginnen mit dem, ja, der Überraschung, wie es betitelt wurde, aus dem Jahre 2004, das Album Smack Smash von den Beatsteaks. Dann kommen wir zur Neuerscheinung, Wir bauten uns Amerika von Provinz. Und dann kommt der große Klassiker, das Album Harvest von Neil Young aus dem Jahre 1972. Und ja, ganz bevor wir jetzt uns um die Musik kümmern, wie ist es euch in der kurzen Sommerpause ergangen? Wie habt ihr die Zeit verbracht?
Ja, am Anfang war ich krank, deswegen gab es die Sommerpause.
Oh,
danke, genau da, das war die Reaktion, die ich haben wollte. Du warst in Urlaub, war natürlich auch sehr traurig, dass du weg warst. In der Zeit haben Papa und ich den Pool ausgiebig beschützt.
Von innen
inspiziert. Von innen, genau, auch geguckt, dass wenn du zurückkommst, dass du da weiterhin noch auch schwimmen kannst und so weiter. Also ja, war eine Sommerpause, die sehr warm war.
Kurz, heiß. Und
ich war arbeiten, also für mich war es keine Sommerpause quasi. Nur du warst in Urlaub.
Ja, du bist der Einzige, ich hab's noch vor mir. Ich werde in 3 Wochen, für 2 Wochen an die Nordsee gehen, an die Nordsee.
Auch schön.
Nordseeküste. Wenn denn bis dahin kein Lockdown oder sonstige Fergeleien passieren, mal abwarten.
Das ist und bleibt das große Wenn in diesem Jahr.
Wenn und Aber. Aber wir sind ja zum Musik hören und bequakeln und bequatschen da.
Richtig.
Und von daher.
Das Thema Slowenien und Urlaub kommt später nochmal an anderer Stelle. Der geneigte Kenner
kann
sich natürlich schon
ach
denken,
so, ich dachte,
wo wir da zu einer Erwähnung kommen. Ja, nee, es gibt jetzt keine Referenz.
Ich habe schon Angst gehabt, dass jetzt irgendwelche traditionellen slowenischen Songs
Geräusch
kommen.
Geräusch dazu.
Ja, das Radiogeräusch der Woche. Wieder rufen Sie an. Ja, bei der Morning Show. So, ihr hattet mehr als genug Zeit.
Wir müssen erst wieder reinkommen. Also ganz ruhig.
Kriegen
alles
wir
gut.
Hin.
Wird wieder so gut
kriegen
wie die letzte Folge. Wenn die denn gut war für euch.
Ja, wenn die gut war für euch, könnt ihr uns auch eine positive Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens hinterlassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Da ist noch Luft nach oben bis jetzt bei den Bewertungen. Deswegen würden wir uns da umso mehr freuen, weil wir wissen, wir haben viele Hörer, aber noch zu
innen.
Wenig Bewertungen.
Hörer innen.
Und ja, da würden wir uns über Bewertungen innen auch sehr freuen. Nee, also wirklich. Also vielen Dank an alle, die immer wieder reinhören. Und das
zeigt
freut uns
euch,
natürlich sehr.
Wir wollen euch lesen, hören, spüren. Also von daher einfach mal Reaktionen. Kann von 0 bis 200 gehen.
Wo sind die reagieren. Hände?
Ja, auf Twitter zum Beispiel wurden wir angeschrieben, dass Folge 3 nicht verfügbar war. Und dann haben wir das ganz schnell mit meinmusikpodcast.de, von denen wir wie immer präsentiert werden,
es hat
geregelt.
Gezwitschert sozusagen.
Und dann kam das wieder. Genau, also auf allen Wegen könnt ihr uns erreichen. Facebook, Instagram, Twitter.
Briefe schreiben natürlich auch.
Briefe,
Bild beilegen.
So, jetzt aber würde ich behaupten, gehen wir doch mal direkt in die Materie rein, oder? Die übliche Frage, wie es uns diese Woche ergangen ist, mit der Musik lassen wir weg, oder?
Okay.
Die letzten Wochen.
Ja, eben.
Wir hatten so kick it, so kick it.
Wir hatten jetzt sehr lange Zeit, uns auf die Alben einzulassen, einzuhören. Und deswegen starten wir einfach mit den Beatsteaks. Ja, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, ist zwar die Überraschung, weil es eben noch kein Top 10 oder Top 100 Album der Jahrescharts quasi war. Ist auch keine Neuerscheinung, wie du schon gesagt hast, 2004. Aber ich glaube, gerade für uns zwei, Christoph, ist es ja nichts Neues oder nichts Überraschendes gewesen, sondern wir kennen die Beatsteaks in- und auswendig von diversen Konzerten. Papa hat sie auch schon mal gehört. Ich weiß nicht, wie intensiv, also weiß ich wirklich nicht, wie intensiv du die Beatsteaks gehört hast.
Auch schon mal live gesehen.
Aber ob dir jetzt alles so ein Begriff war von den Liedern?
So kick it.
Ja, das
war sofort der Wiedererkennungswert. Also die 3 Akkorde gingen los und ich wusste genau, ich war so stolz auf mich in dem Moment, weil ich kann mir eigentlich gar nicht so viel merken.
Sehr, sehr
aber das war, ich habe gerade immer ganz seltsam geguckt, Gott sei Dank ist es Radio oder ist es nur Ton. Ich habe die live schon mal gesehen?
Ja, in Rockenheim.
Ah, Rockenheim.
Ja.
Oh, das ist aber schon lange her.
Rockenheim in Hockenheim.
Ja,
das müsste 2014 stimmt. gewesen sein oder so.
Ja, okay. Ich habe die ja schon mal live gesehen.
Ja, kurze Info noch zu den Beatsteaks. 1995 gegründet. Dann haben sie die ersten 2 Alben rausgebracht, oder aber Smack Smash war das dritte, nee, das vierte war es, oder?
Vierte Studioalbum.
Ja, das vierte Studioalbum, das war so der Durchbruch quasi. Produzent
Moses Schneider.
Wo es so anfing, dass sie damit berühmt wurden. Vorher gab es so die, ja, die Erwähnung von den Ärzten in dem Lied, wie kannst du bei den Beatsteaks nur ruhig sitzen bleiben.
Fakt.
Unter anderem, wo sie so ein bisschen bekannter wurden. Und aber Smack Smash, das Album, wo wir hier uns jetzt angehört haben, war so der Durchbruch. Ja, und jetzt dann die Frage, Christoph, wie war es für dich, das Album? Weil bei mir zum Beispiel, ich habe das Album oder das selten Beatsteaks-Album.
Du stellst die Frage nicht mal zu Ende und antwortest das schon selbst.
Nee, ich wollte nur noch, worauf ich hinaus will, meine ich.
Okay.
Ich zum Beispiel habe das Album, glaube ich, vorher nie einfach so als Album gehört. Wie hast du das gemacht? Hast du das vorher schon mal als einzelnes Album gehört gehabt? Oh, oder hast du es immer nur als Shuffle gehört? Oder wie zum Beispiel?
Ja, also ich habe es definitiv auch vorher schon mal als Album gehört, aber war dann letztendlich doch extrem überrascht von der Hitdichte auf dem Album. Also gerade auch, wenn man die Beatsteaks jetzt immer noch sehr intensiv verfolgt und auch viel auf Konzerten von denen war. Also ich glaube, bei mir sind mittlerweile irgendwo zwischen 15 und 20 Konzerte. Dann, ich habe es auch vorhin extra noch mal in der Statistik nachgeschaut. Es ist tatsächlich so, dass das Smack Smash das meistgespielte Album auf Beatsteaks-Konzerten ist. Auch aktuell noch, abgesehen von dem jeweils, was dann auch promotet wird, also jetzt auf der Yours-Tour für das letzte Album Yours, haben sie am meisten Smack Smash noch gespielt, abgesehen davon. Und wenn man sich dann auch mal die Hits anguckt, die auf dem Album sind, also das sind auch wirklich so richtige Hits, die dann so auch am Ende von einem Set in der Zugabe bei den Beatsteaks oft noch mal verpackt sind und so die richtig krassen Lieder, wo es auch wirklich mit am meisten abgeht, wo die Leute am meisten mitsingen können. Und das so angesammelt und so geballt auf dem Album zu finden, war jetzt auch in der Intensität, wo man das dann jetzt nochmal gehört hat, wirklich, das war dreimal wirklich und nochmal gesagt, aber es war wirklich nochmal toll.
So ein Best-of oder was schon praktisch? Nee.
Nee, wir waren ja alles neue Lieder in der, aber im Endeffekt, im Nachhinein ist es ein Best-of.
Sie sagen ja auch, dass es das gelungenste, aber auch das härteste Werk war, also eigene Beurteilung von den Beatsteaks über Smack Mash. Das härteste kann ich jetzt gar nicht so nachvollziehen, also ich kenne die zwei vorher nicht und auch nicht viel danach, also wie seht ihr das?
Als der härteste? Ja, meinen sie härteste im Sinne von... Ja,
haben die gesagt?
Ich meine im Sinne von... Der Aufnahmeprozess war das härteste und harte Arbeit oder von der Gangart her?
Das härteste, also von der Musikrichtung, schätze ich.
Ja, würde ich jetzt auch so
sagen.
Eher
Richtung, ich meine, vorher war es.
Man ist ja, die bezeichnet sich selbst als Alternative Rock Punkband.
Also ich find, fand die viel Punk. Die vorherigen waren aber auch schon nicht so unhart, oder?
Gerade die ersten zwei, also ich 48, unhart. 49 und Launched sind schon ziemlich
hart. Living
Target zwar ein bisschen alternativer schon, aber. Ja, finde ich eine interessante Einschätzung. Und es wäre auch mal interessant zu wissen, von wann die Einschätzung ist. Also wie viele Alben zu dem Zeitpunkt schon
veröffentlicht waren. Ja, von heute. Achso, du meinst. nee, ich kann meine Quelle hier nicht preisgeben.
Also okay.
Ich kann nicht drüber sprechen.
Okay, safety first. So.
Was noch eine interessante Info ist zum Album, was danach gesagt wurde, ist, dass der Erfolg durch das Album, der ja dadurch gekommen ist, genau im richtigen Moment gekommen ist. Das war eine Aussage, ich glaube, von Arnim. Und er konnte uns nicht mehr zu sehr den Kopf verdrehen. Er hat einen eher weiter angeschoben. Das heißt, es war so ein passendes Erfolgsmoment, um dann eben die tolle Bandgeschichte, die Beatsteaks dann im Nachgang noch geschrieben haben und bis heute noch schreiben, das habe ich jetzt aber schön gesagt, anzustarten.
Als Einfluss haben sie angegeben, Clash, das kann ich nachvollziehen, The Police. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Wo bitte steckt da der Police drin? Und Seed. Habe ich mir schwer getan mit der. Also.
Ja. Also, die
Police.
Die Bläser.
Vielleicht muss man Police hören. Vielleicht.
Vielleicht meinten sie die Bläser. Die da.
Die Boostefix.
Bei Hello Joe. Die von Joe. Seed. Vielleicht war das auch die Bläser von Seed.
Aber jedenfalls haben sie alles live im Studio eingespielt.
Ja.
Das hört man ganz gewaltig bei vielen Titeln, wo die Verstärker rauchen und die.
Rauchen.
Gitarre quietsche und die Fälle vom Schlagzeug sich verbiege. Also das waren viele Stellen zu hören, dass es absolut live war. Was es aber auch so besonders macht, finde ich. Also bei vielen ist ja wirklich so weichgespült und ja, alles rausgefiltert und jedes Instrument extra
aufgenommen. Das ist noch so ein schönes, rohes
also
Album
richtig, irgendwie. So, ja, genau, so rotzig, so richtig. Ja. Also Verstärker knurrt und macht und dann geht's erst los. Finde ich gut. Und macht einen Unterschied zu live. Live ist wieder anders. Ne? Also jetzt war eine Konzertaufnahme. Als Live-Titel.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Eine andere Nummer.
Ja, zu einzelnen Liedern, was ich jetzt mal rausheben würde, wären einmal Vision und dann noch Everything und My Revelation, weil das sind die drei Lieder, die bei mir so unterm Radar liefen irgendwie. Weil die, glaube ich, selten live gespielt werden.
Ja, Vision wird schon live gespielt, aber also speziell wie das Everything und My Revelation sind Lieder, die live fast, also ich fast noch nie, glaube ich, live ja, gehört habe.
Genau, und deswegen, weil mal so, ich bin zum Beispiel bei den Beatsteaks eingestiegen mit dem Kanonen auf Spatzen-Album von 2007, mit dem Live-Album. Das war so meine ersten Berührungspunkte mit den Beatsteaks und dann habe ich mich halt irgendwann, ich habe das deswegen Smack Smash nie ganz durchgehört, sondern immer nur halt im Shuffle oder kannte die Lieder aus den Live-Versionen. Und deswegen sind die beiden oder die drei Lieder, die ich jetzt genannt habe, die sind bei mir komplett unterm Radar gelaufen und die habe ich quasi wie ja, neu entdeckt, muss man sagen.
Und wie haben sie dir gefallen?
Ja, sehr gut. Also ich meine, klar, man kannte sie, weil sie irgendwann mal schon gehört haben, aber so jetzt so ganz bewusst gehört. Ja, auch so schöne Beatsteaks-Lieder einfach, die ja, die einfach so diese spezielle. Ja, die Beatsteaks haben ja auch so einen speziellen Sound.
Sie haben einen krassen Wiedererkennungswert, ist,
das muss man sagen. Wenn du sagst, schöne Lieder, klingt das immer so nach Ballade. Feine Musik. Aber ja, das passt ja gar nicht zu Beatsteaks. Beatsteaks mag keine.
Ja, aber schöne Lieder machen sie trotzdem.
Also, außer schönes Lied. What's Coming Over You, wo ich sogar mir getraut habe, fängt an wie eine Ballade dran zu schreiben.
Dann musst du ist mal die... Rest
ja boah, schon klar und deutlich in eine Richtung.
Ja, da ballert es.
Nach bei vorne. What's Coming Over You, dann kann man dir die Piano-Version von, welches Album ist es?
Muffensausen.
Da ist es dann nämlich wirklich wie eine Ballade auch aufgebaut.
Okay.
Kann man gut empfehlen. Aber da ist auch wieder schön, wenn man dann beide Versionen kennt, dann die Unterschiede zu hören, weil beides absolut sehr gut hörbar ist. Ja, aber insgesamt ein schönes Baller-Album, muss man ja sagen. Da wird von Anfang bis Ende eigentlich durchgeballert.
Definitiv.
Bei Loyal to None kommt dann der volle Punk raus,
ja,
aus der Band.
Punk in Reinkultur. War nicht ganz so mein Favorit. Das war jetzt ein bisschen zu hart für mich.
Ich finde auch live immer, ist immer so ein richtiger
Bruch. Das ist da, wo der eine Gitarrist singt, ne?
Ja, Bernd. Da kündigt immer an, irgendwie als Fürst der Finsternis oder irgendwie sowas in der Art. Und dann dieser Gitarrist, der könnte, also je nachdem, wie er gerade aussieht, auch so frisurenmäßig, könnte es auch so ein klassischer Buchhalter sein. Das sieht so normal aus irgendwie.
Aber gleichzeitig
dann schreit er da rum.
Könnte auch dann wieder so ein Echsenmensch sein, Gruß von dem oft gesagt wird.
Buchhalter,
ach, das ist kein schlimmer Beruf. Ich finde, er sieht aus wie eine Echse. Manchmal auch.
Okay. Also wenn wir gerade bei Gitarre sind, bei Big Attack, die letzten 30 Sekunden Gitarren-Solo könnte ich auch. Hört es euch an, dann wisst ihr, warum ich das so sage. schmutziger Gesang bei Big Attack. Also das ist so richtig, ja, richtig hingerotzt.
Das stimmt.
Und im Netz habe ich gelesen, bellender Punkrock. Also ich glaube, das zeichnet so ein schon Stück weit aus. Ne? Bei Vision war ich mir nicht ganz sicher. Also ist das jetzt Punkrock oder sind es Rockriffs? Und ab 1,31 habe ich mich dann entschieden, jawohl, das sind Rockriffs. Das ist kein Punkrock, sondern da ist zu hören, oh, da gibt es einen Gitarre-Riff und das geht Richtung Rock.
Bei Atomic Love, das habe ich letztens in unserer Band vorgeschlagen, wenn der Schlagzeuger mal was zu tun haben will. Weil da wird er wirklich, ich glaube, von Anfang bis Ende spielt er, was weiß ich, ob es 16. sind oder auf jeden Fall diese ultraschnellen Töne auf sämtlichen ja, Drums, auf sämtlichen Toms, auf sämtlichen Becken wird da durchgehauen von Anfang bis Ende. Also ich glaube, das ist live, wenn es dann noch irgendwie warm ist auf der Bühne oder so, tut mir der Schlagzeuger ganz schön leid.
Weil was über das Knistern hatte oder über diese Live-Atmosphäre, wo man es hört bei Ain't Complaining, ist am Ende schön zu hören, wie der Verstärker schön nachknistert, habe ich mal aufgeschrieben. Und bei Monster ist zu Beginn das Verstärkergeräusch ganz klar und deutlich. Aber dann ist schon so kickig im Kopf. Also das ich komme da nicht drüber weg. Das hat sich bei mir eingebrannt. Und ich gebe es zu, bei Hand in Hand dachte ich noch, Mensch, deutsches Lied auf der Scheibe.
Ja, fast.
Ich schäme mich etwas dafür, aber ich habe es ja dann erkannt, dass es doch nicht Hand in Hand heißt.
Der Hand in Hand ist wohl, würde ich jetzt, glaube ich, einfach mal so in den Raum stellen, der größte Hit der Beatsteaks.
Ja,
Hand oder in das Hand. Bekannteste Lied
ja,
auch.
Schon, ja.
Wurde auch schon von vielen bekannten Bands gecovert. Fällt jetzt gerade keiner ein.
Die Toten Hosen. Also ich glaube, die Toten Hosen haben es gecovert auf ja, jeden Fall.
Das hat sich im Hinterkopf, aber ich habe mich nicht getraut.
Es gibt auch, sei froh, auf dass YouTube, der kleine Bruder in die Bresche
gesprungen hat. Auf YouTube
von ganz vielen gecovert.
Von An Mai Kantereit, ein geiles so Akustik-Cover von Hand in Hand, wo auch sehr gut passt.
Ja, reicht jetzt.
Also ist schon, sind ja auch zwei, sind ja mehr als eine Band, das passt ja, du hast ja Mehrzahl genannt, ist ja insofern richtig. Bei I Don't Care As Long As You Sing, wie viele Töne spielt der Bass?
Bei wem?
Bei I Don't Care As Long As You Sing.
Oh, habe ich mir jetzt gerade nicht notiert. Ich schätze mal
7.
Nee, es sind 3. Oh! Es sind immer nur diese 3 Töne, die immer 2-mal gespielt werden und dann im Wechsel sind. Und ich glaube, viel mehr macht er dann nicht, aber passt. Und ist auch passt. So eine schöne, ja, so eine schöne Hymne, wenn die anfängt, wenn er da anfängt, die ersten Töne zu singen. Auch jetzt zum Beispiel live, da freut man sich immer drauf auf den Moment, weil dann alle direkt das Lied erkennen, mitsingen. Das ist immer sehr, sehr schön. Also einfach eine tolle Band, muss man immer wieder sagen. Macht auch immer wieder live Spaß, egal wie oft man sie schon gesehen hat.
Ich habe die auch schon live gesehen, ne, übrigens. Ja. Weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde.
Nicht, wo war denn das?
Rockenheim.
Rockenheim,
ja. Also in der Nähe von Rockenheim ist das.
Okay.
Ja.
Stark. Ja, die Bläser habe ich ja schon erwähnt bei Hello Joe, die da mit reinspielen. Das war ja dann bei, ich glaube auch auf Muffenshausen oder so, ist da nochmal so ein extra Trompeten-Solo drin gewesen bei dem Lied.
Wer ist Joe?
Passt auch sehr schön, bei Hello Joe. Ja, ach so, hier Joe? Der eine von
Joe Strummer.
Ja. Oh. Hommage an den 2002 verstorbenen Sänger von The Clash.
Ja.
Unnützes Wissen für Beatsteaks-Fans.
Was heißt da unnützes Wissen? Ist doch immer schön, wenn man so Sachen dazu gesagt bekommt.
Definitiv, dafür sind wir hier.
Eben, ich spähe auf die Uhr.
Hand in Hand.
Sehe 16 Minuten und 5 Sekunden und würde sagen, es ist Zeit für die Favoriten.
Ja, ich beginne, wie die Zuhörer gewohnt sind von mir, natürlich immer 2, wo ich mich dann kurzfristig entscheide. What's Coming Over You oder Monster, und ich gehe auf Monster.
Gute Entscheidung.
Definitiv.
Gute Entscheidung. Live natürlich immer ein ganz ikonisches Lied auch, womit am meisten Bewegung ist. Aber das habe ich jetzt auch schon über 3 Lieder, glaube ich, gesagt. Also,
habt ihr ja schon live gesehen. Also.
Ja. also mir ist es extrem schwer gefallen, weil halt so viele Lieder, die ich wirklich mega gern mag, auf dem Album sind. Was für mich dann am Ende auch so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, waren dann auch wirklich Live-Performances von den Liedern, die mir die Lieder auch irgendwie so nochmal anders nahegebracht hatten. Und deswegen hatte ich geschwankt zwischen Ain't Complaining und Hello Joe, die beide auch live nochmal so ein bisschen abgewandelt gespielt werden und da nochmal so rausstechen. Deswegen am Ende ist es für mich dann Ain't Complaining geworden, was auf die Familienalbum-Playlist kommt.
Kannst du das mal erklären?
ja, bei mir, jetzt wo ich gerade nochmal so, jetzt wo du nochmal gesagt hast, ist mit der Live-Version von Hello Joe. Da kommen schon auch gute Erinnerungen, wenn man da so mitten im Pulk steht und dann noch diese Gitarrenparts mitsingt. Ist auch schön.
Gitarrenparts?
Ja, mitsingen. Christoph weiß, was ich meine, oder?
Ich muss dazu sagen, ne? Sebastian ist der Einzige, der dem Alkohol völlig abgeneigt
ja,
ist
in
der
exakt. Runde. Ja, ich muss mich immer mit anpassen.
Aber es sind natürlich die Gitarre-Solos mit. Also ja, den Typ muss man kennenlernen.
Aber ich entscheide mich für ein Lied, was ich live, glaube ich, noch ganz selten gesehen habe, weil die es auch nicht so oft spielen. Und zwar ist es Atomic Love. Gefällt mir, mag ich gerne das Lied, deswegen aber auf die Playlist
damit. Hat auch was Hymnisches irgendwie, ja. Finde ich auch sehr schön.
Genau.
Prima.
Von daher würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Album.
Jo.
Weiter geht's mit Provinz und Wir bauten uns Amerika, der Neuerscheinung aus dem Jahre 220, hat schon gesagt, 2020. Ganz neu, ganz frisch, ganz also jung. Also
von dies Jahr, wie die Monomer sagen.
Verstehe ich. Und es ist ein Werk, was, wie letztes Mal schon angekündigt, mich von Anfang an in seinen Bann gezogen hat. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt drauf, wie es euch ergangen ist. Ich sehe bei beiden skeptische Blicke, um das jetzt hier mal um die Hörer mal ein bisschen hier ins Bilde zu setzen. Was mich irgendwie überrascht, aber irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Sagt mal was dazu.
Ja, also bei mir, wenn ich mal anfangen darf, mich hat es am Anfang auch ultra in den Bann gezogen. Ich habe dir auch, glaube ich, geschrieben, dass ich es mega geil finde.
Ja.
Aber jetzt, wenn man es öfter hört, ich finde, irgendwie ist es ein bisschen zu drüber auch wieder einfach. Der ist alles so überdramatisch gesungen und alles so komisch arg ausartikuliert und so. Ich weiß nicht. Das kann man mal hören. Das sind wieder so Lieder, die kannst du alle in so eine große Playlist packen. Und wenn mal eins kommt, ist okay. Aber die alle hintereinander zu hören, das ist mir zu, ja, zu gewollt. Theatralisch, dramatisch mit so, ich sag so wichtige Sachen und so, keine Ahnung. Also hat mir gefallen, aber nicht auf Dauer.
Liebe ZuhörerInnen, um es mit meinen Worten auszudrücken, fehlt mir die Ausdruckskraft. Insoweit habe ich mir dann doch einige Zeilen ausgelehnt. zu einem dramatisch ausgeleuchteten Sturm und drang Folkrock, der in laut-leise Kontrasten und stadiontauglichen Refrains schwelgt, taucht diese Stimme ab ins grandiose Elend des jugendlichen Provinzlebens und dessen ewige Themen, das sich verlieren und sich verschwenden, das Zugrunderichten des Körpers, die Einsamkeit als kokettes Freiheitssurrogat, den Rausch, die Ödnis und die Witze, die nur die kapieren, der Exzess und dann natürlich doch noch die Liebe. Ich glaube, diese Worte sagen alles.
Wer hat mir diese Worte gesagt?
Keine Ahnung, also mir hat es nicht wirklich so toll gefallen. Ich fand aber dies...
Was stand das Surrogat?
Was derjenige, der das geschrieben hat, genommen hat. Ich habe mal ein Mail hingeschickt, das hätte ich auch gern. Also nur mal für einmal ausprobieren. Ah, ich... Zum einen finde ich die Stimme von Herrn Weizenegger ganz interessant. Aber... ich habe es gerade vorhin noch mal probiert.
Also nachzumachen, ich wollte gerade sagen, wir müssen nachmachen oder was? Was hast du probiert?
Nochmal zu hören. Ach, es war nicht schlimm, also alles gut.
Das war ein berauschendes Fazit.
Aber ich finde es für das Moped schon, ich glaube, Moped hast du gar nicht, sondern was war es, was du als ähnliche...
Ja, doch, ich habe schon Mischung aus. Ja, irgendeine Mischung hast du da auch wieder gesagt.
Also fand ich sehr... Nein, war nicht fair, Moped gegenüber.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen dran satt gehört, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte ja, bevor
ist es... Aber kein Verriss, also um Gottes Willen, nee. Provinz-Leute, also die machen gute Musik, der Mann hat echt was drauf mit seiner Stimme, bitte nicht so verstehen, also wir machen uns ganz oft lustig über Dinge, wir erkennen an, das ist echt eine tolle Leistung und man kann es auch hören, also ich will da jetzt wieder so ein bisschen zurückrudern. Am Stück, schwierig.
Christoph, ganz kurz, ich habe mich an eine Nachricht erinnert, die du mir zu dem Album geschrieben hast. Achtung, generell würde ich das Album aber weniger gerne live sehen, als dass ich es gerne live selbst performen möchte.
Ja, da stehst du auch nach wie vor dazu. Ich glaube, es macht ultra Spaß, das so zu performen, weil es, und das ist mir jetzt auch jetzt, wo ich es nochmal intensiver gehört habe, die letzten Tage noch mehr und mehr aufgefallen, weil eigentlich jedes Lied so ein bisschen diesem gleichen Muster folgt, dass es einen relativ ruhigen Anfang hat, dann so aufbaut und
Irgendwann kommt noch dieser A Cappella-Chor im Hintergrund.
Ja, es kommt ein Chor ganz oft und immer ist am Schluss eine große Explosion so da, wo dann so richtig so, es geht ultra ab. Und das zu performen macht, glaube ich, ultra Spaß. Ohne jetzt jemals auf einer Bühne irgendwas gesungen zu haben. Doch, das hat man in der Karaoke-Bar I Will Always Love You gesungen beim Junggesellenabschied. Aber
das wurde abgerissen dann.
Ja. Ich habe einen Jägermeister gekriegt dann hinterher.
Weil du also so gut warst, wenn du aufhörst.
Oder ein anderes Kräuterlikör-Schnaps.
Um mal einzutauchen, bei Mach Platz steht bei mir gut mit 3 U. Das heißt, das gefällt mir wirklich gut.
Danke für die Erklärung nochmal, die Legende.
Ja, muss man, ganz klar. Aber das ist auch das erste Lied. Und von daher, der erste Reflex war, ist die Stimme echt oder hat er gerade Probleme? Und ja, beim zweiten Lied weiß man dann, das ist tatsächlich seine Stimme und das ist schon speziell, ne? Also auch der Wechsel im Kopf, Stimmen wieder zurück, das muss man erstmal können. Aber finde es spannend.
Ja, insgesamt habe ich so ein bisschen mit Faber verglichen. So vom Hören her. Oder so habe ich mir, ich habe Faber auch wieder nicht so intensiv. Ich habe schon mal irgendwas mit was verglichen, wo ich gedacht habe, dass es so klingt, wo ich mir aber gar nicht sicher war. Aber so stelle ich mir vor, dass Faber ähnlich klingt. Habe vorhin so ein bisschen gehört und kommt auch so grob hin.
Bei Verlier dich klingt nach Pur.
Oder wie Joris.
Wie?
Joris oder okay. Dieser
Joris Capirossi.
Nee, dieser Joris aus dem Radio.
Aber nur bei dir Bilderbuch-Style. Ich hoffe, das habt ihr auch.
Ja, habe ich auch so gehört.
Ja, passt.
Und ein Ballermann-Song bei Diego Maradona, die Hook, das ist Ballermann. Also da
aber auch sehr, sehr durchgenuschelt.
Ja.
Beim zweiten Mal zumindest.
Aber schöne Bridge.
Ja. Ja, habe ich auch erwähnt. Ja, oh. Ach so, mit so einem Breakdown, wo dann so... Das Ganze so ein bisschen runtergebrochen wird.
Wo der Chor dann im Hintergrund wieder singt, so ein bisschen. Das ist schon ganz cool gemacht. Also insgesamt sind alle Lieder ganz cool so, kann man für sich hören, aber nur halt das Gesamtalbum ist irgendwie so zu viel.
Ja, mir wurde das zu formelhaft dann auch irgendwann. Ja. Dass es immer wieder diesen Chor gab, es gab immer wieder dieses Ruhige, was dann laut wurde. Und auch inhaltlich war es von der Stimmung zu oft in so einer gleichen Mulde, die teilweise gut ist, die immer mal wieder auch für eine schöne Stimmung gesorgt hat. Also ich finde, das Album hat eine sehr, eine distinkte, also eine sehr bemerkenswerte Stimmung.
Deutsch?
Ja, ne, distinkt ist ja Deutsch.
Instinkt.
Und die Stimmung, die ist sehr, man kann die Stimmung sehr gut fühlen, finde ich, von diesem Album. Das, was du da vorgelesen hast vorhin.
Ja, das trifft. Soll ich es nochmal vorlesen?
Nee, also ohne das mit dem Surrogat, aber auf jeden Fall mit dieser Provinz-Thematik, wie auch die Band heißt. Also, aber auch so diese, so ein bisschen so eine Verzweiflung, die da auch immer wieder rausspricht, das hat man schon, finde ich, sehr rausgehört und das hat mir schon auch sehr oft sehr gut gefallen.
Wobei bei Augen sind rot, da habe ich mal notiert, Großstadt Kids, Melancholie, also nichts mit Provinz, oder Provinz Kids in der Stadt verloren. Ja, was mir auffällt ist, bei Du wirst schon sehen, war der Impuls, das klingt so ein bisschen, wenn ein Betrunkener seine Liebste belabert, also im
Suff. Ich habe geschrieben, es klingt wie ein besoffener Clouseau.
Wir haben das ähnliche Bild gehabt, also irgendwas hat es damit zu tun, dass man im Moment nicht mehr ganz so die Worte formen kann.
Bei Nur Freunde finde ich, dass er dieses, wenn der dieses Freunde sagt, das klingt wie so ein kleines, trotziges Kind irgendwie so. Wir sind nur Freunde, so sagt er irgendwie so, wie so ein böses, kleines Kind.
Ich habe geschrieben, wie ein traurig, böser Frosch.
Ich habe mich sehr angestrengt, normalerweise schreibe ich ja immer nur weg damit und diesmal habe ich geschrieben, ist nix.
Schön.
Ich bin doch dafür, dass wir diese Kategorie, was muss raus aus dieser CD-Platte oder so. Also das, naja, okay, ich merke schon.
Nee, von der Idee her auf jeden Fall, es ist nur so negativ.
Ja, wollen wir so negativ sein?
Nur positiv bei Alben sagen meistens. Habt ihr beim letzten Lied, beim Titelsong zum Album Ich baute dir Amerika inhaltlich was verstanden? Mir war das irgendwie... Er singt einmal in der ersten Person, dann wieder in der dritten Person. Ist er jetzt irgendwie dabei oder guckt er nur von außen drauf? Oder
ja, ich hätte es mal noch einen Google Translator geben müssen, ja. Habe ich nicht getan.
Ja, schwach. Nee, ich hab mir die Texte auch nicht angeguckt, sondern habe nur so gehört, aber weiß es auch nicht mehr ganz genau, was da inhaltlich los war.
Ich habe nur schwaches Lied dazu geschrieben, also von daher war für mich an der Stelle der Text dann nicht ganz so wichtig.
Hier, wenn die Party vorbei ist, habe ich auch wieder Joris / Max Giesinger Song. Das ist so ein Deutsch-Pop-Radio-Gute-Laune-Lied irgendwie. Jetzt nicht weder positiv noch negativ gemeint. Also, jetzt fängt er an, hier Rammstein zu singen.
Ich möchte mich nicht äußern zu dem Lied.
Warum?
Möchte ich jetzt nicht. Ich finde Tanz für, das ist im Disco-Style, im Chorus, ganz nett. Schöner Chorgesang in der Bridge und ein schönes Open-Air-Lied zum Sonnenuntergang oder ja, Parcours d'Amour bei gut. Maifeld.
Hier, sehr gutes Stichwort. Ich wollte nämlich auch sagen, dass die sehr gut zum Maifeld-Derby passen können. Und Stichwort Maifeld-Derby, Freunde der Nacht.
Ja, auf jetzt
geht's. Auf galopp21.de. Oh. Da kann man das Maifeld-Derby, das beste Festival der Welt vermutlich, unterstützen. Sorgt dafür, kauft euch da irgendwie T-Shirts oder spendet einfach sowas. Kauft euch ein Barbecue auf dem
Die Hochzeit ist auch noch frei. Also man kann dort heiraten im Parcours d'Amour.
Ja. Kann man Weil da geht es darum, dass das Maifeld Derby stattfindet nächstes Jahr. Wir sind da Dauergäste. Wir können auch ein Meet and Greet natürlich gerne machen.
Im Biergarten sind wir
zu finden. Nee, aber auf jeden Fall wirklich.
Oder beim Haselnuss-Schnaps.
Ja. Sehr gutes Festival. Und wenn ihr da was zutun wollt, dass so ein tolles Festival weiter besteht, dann auf galopp21.de. Das ist echt
eine geile Idee. Wir treffen uns dort. Wenn jemand Lust hat, das wäre doch mal eine Riesenaktion.
Ja, da wären wir auf jeden Fall dabei. Meldet euch.
Also wir gucken dann erst, wer da ist und dann können wir überlegen, ob wir uns outen.
Ja, hier heiraten auf der Bühne und
wir
haben einer Spende. Ja, nee, wir beide sind ja schon, also nicht miteinander, aber wir sind verheiratet. Aber Sebi, du bist noch nicht verheiratet, aber das
ist korrekt.
Bist lang genug jetzt mit deiner Freundin zusammen, dass ihr dort heiraten könntet. Also dein Part. Also ich müsste mich scheiden lassen. Ja, das ist so ein Aufwand. Doof,
ja. Schauen wir mal, vielleicht.
Bei mir wird es auch zu teuer, weil die wenigen Jahre, die ich verheiratet bin, das läuft ins Geld.
Ja, so, jetzt aber fertig zurück. Ja, auf Musik. Jeden Fall. Also, Provinz kann man sich gut bei Maifeld Derby vorstellen.
Ja,
sag ich mal so. Egal ob mittags oder sogar abends, wahrscheinlich im Zelt so als.
Stichwort Provinz live. Wir hätten die ja gesehen dieses Jahr beim Rock und El Schlacko.
Stimmt.
Die wären als Act dabei gewesen.
Nächstes Jahr dann
auch wieder. Nächstes Jahr dann auch wieder.
Okay.
Glaube ich.
Also so schlecht sind die gar nicht. Fand man ganz gut. So, jetzt glaube ich, ist es soweit.
Hauen wir die Favoriten raus. Ich nehme ein Lied, was bisher noch nicht erwähnt wurde, glaube ich. Ich habe es als Radiolied betitelt, was ja bei mir meistens so etwas Negatives ist, aber in dem Fall fand ich es ganz geil. Und zwar Lied Nummer 7, Chaos.
Oha.
Der Vorschläger, der Vorschlager, der Vorschlagende kommt als letztes. Von daher, Die Wahl bei mir zwischen Augen sind rot und wenn die Party vorbei ist und wenn die Party vorbei ist, ist doch mein Favorit, den wünsche ich mir auf der Playlist.
Finde ich schön, hatte ich auch mit in meinen Top 3. Bei den Alben, die ich wählen muss, habe ich immer 3 Lieder, weil es könnte ja sein, dass ihr beiden meine ersten beiden wählt, deswegen habe ich immer noch ein drittes im Petto. Auf Platz 2 hatte ich Diego Maradona. Das hat mir auch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Hat so ein bisschen was Ballermann-artiges, aber gefällt mir trotzdem sehr gut. Macht immer gute Laune, gute Stimmung. Und für mich auf Platz 1 und deswegen auch mein Pick für die Playlist ist Verlier dich. Fand ich ein sehr emotionales, sehr intensives Lied. Hat mich so ein bisschen an eine Mischung aus Casper und Arcade Fire erinnert. Auch im Refrain hat es immer so diese vom Casper-Album Hinterland-artigen Hintergrundmelodien. Und das hat mir insgesamt sehr gut gefallen, das Lied. Deswegen für mich auf der Playlist. Und damit haben wir auch das zweite Album abgeschlossen. Verbleibt der Klassiker, zu dem wir gleich kommen.
Ja, zurück in die Vergangenheit. Wir gehen zum 1. Februar 1972. Und zu dem Zeitpunkt wurde Harvest veröffentlicht von Neil Young. Wie war die Reise in die Vergangenheit für euch? Ich will gar nicht zu viel erzählen, erstmal so ein bisschen vorfühlen.
Schön war die Reise in die Vergangenheit. Also es war interessant. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, reinzukommen. Wo ich dann aber drin war, war ich dann auch wirklich drin. Also ich muss sagen, das Album hat für mich so eine sehr dynamische und so grüppchenweise Emotion erzeugt und grüppchenweise mich in den Bann gezogen. Diese ersten paar Lieder habe ich ein bisschen schwer getan, sind auch jetzt noch nicht meine Favoriten. Aber gegen Ende ist für mich so ein Stilwandel auch irgendwo auf dem Album spürbar und erkennbar, der immer mehr zu meinen Vorlieben sich wandelt. Deswegen unterm Strich für mich wirklich ein sehr schönes Album und schön, das mal so zu hören.
Ja, für mich war es auch schön. Auch was, wo ich noch nie vorher irgendwie reingehört habe oder sowas oder noch nicht mal dann gedacht hätte, reinzuhören wahrscheinlich. Aber insgesamt hat es mir sehr gut gefallen und teilweise fand ich es sehr modern, auch so vom Musikstil her sogar irgendwie.
Also die Musik heute mit heutiger Technik, mit heutigen Instrumenten, glaube ich, wäre völlig anders wie
damals. Ja, klar.
Also das ist bei Klassikern, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man sich zurückversetzt in die Zeit und überlegt, mit welchen Dingen die damals Musik gemacht habe. Und diese Unzulänglichkeit, ich glaube, das macht es schwierig zu hören, ist das, was du, Christoph, glaube ich, sagst. Also beim ersten Mal reinhören, da kracht es, da knistert es, da fängt ein Song an und man überlegt, haben sie da jetzt irgendwie, machen die gerade eine Probe oder ist es das eigentlich schon? Das war aber damals zu der Zeit, ich erinnere mich ganz gut, die Scheibe tatsächlich damals noch Vinyl hat meine Schwester gehabt und ich habe irgendwann ihr das mal abgeluchst und damals war das echt was sehr Spektakuläres auch. Und Neil Young ist ja ein Musiker, der heute noch Musik macht.
Ja.
Also echt erstaunlich. Also ein Mensch, der über 50, bald 60 Jahre so im Geschäft auch ist. Und Godfather of Crunch, also das muss manchmal auch, das was hier geboten wird, ist Country. Ne? Also das ist
absolut
Country in Reinkultur. Ja. Wobei diese orchestrale Elemente, boah, das ist natürlich auch Gänsehaut. Ich habe es gerade heute Morgen nochmal gehört, gerade die zwei, wo es London Symphonic Orchestra mitspielt. Also ich kriege bei so Musik immer Gänsehaut. Das ist einfach hoch emotional für mich. Und da spielt auch das Jahr überhaupt keine Rolle.
Klar. Und phasenweise war es für mich fast schon wie so eine Art Country-Musical. Das war so im Spannungsfeld zwischen Musical und Country irgendwo, was aber auch einfach sehr unterhaltsam war.
Also Neil Young selbst ist ja ein kanadischer Musiker, der seit Januar 2020 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen hat. Hochpolitisch engagiert und bekannt ist er ganz stark geworden durch das Spiel mit Crosby, Still, Nash und Young. Also das war die vier Musiker. Und die haben sich immer mal wieder, so wie Hop-on-Hop-off-Bus, also immer mal wieder getrennt, dann wieder zusammengespielt. In der Phase, wo Harvest entstanden ist, waren sie gerade auseinander. Erstaunlicherweise wurde dann aber mit den Stray Gators, also das war die Band dazu, und da sind wieder zwei aus dem Quartett auch wieder zu finden. Also ganz seltsam, man löst eine Band auf oder zieht sich raus, macht dann eine LP und hat zwei Musiker aus der Alte wieder dabei. Also das ist alles nicht im Streit auseinandergegangen, sondern die haben sich einfach immer mal wieder in andere Konstellationen zusammengeschlossen. Harvest ist das erfolgreichste Solo-Album von Neil Young und insoweit bis heute überliefert, wobei die wenigsten tatsächlich das Ganze kennen, sondern eigentlich immer nur einzelne Titel daraus kennen. Heart of Gold kennt jeder, glaube ich. Ich denke, das ist was, was sicher auch ihr auch schon mal gehört habt.
Absolut. Und ich hatte das aber im Kopf als Version von Roxette.
Ja.
Und ich dachte erst, das klingt wie Roxette. Und dann habe ich mal gegoogelt, dann habe ich gesehen, ah, die haben das gecovert irgendwann mal. Und daher kannte ich das auf jeden Fall. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das Original jemals gehört hatte. Und habe dann aber auch gesehen, dass das Lied mehrfach schon, also wirklich schon etliche Male gecovert wurde von verschiedensten Künstlern. Und ich glaube, allein das zeigt ja schon irgendwo, was für ein großes Werk da auch geschaffen wurde, weil ich meine, je öfter was kopiert wird, desto ja, bedeutender ist es auch einfach.
In der Scheune auch entstanden, also tatsächlich okay. Auf dem Bauernhof in der Scheune echt? Entstanden. Neil Young hatte damals eine Operation, konnte auch nicht lang genug stehen, um E-Gitarre zu spielen und hat daher sehr viel akustische Gitarre gespielt. Wenn er denn tatsächlich, so wie heute auch oft zu hören, wenn man mal guckt, wenn er denn E-Gitarre spielt, dann bringt er noch Solos hin, die selten unter 30 Minuten sind. Das heißt, da ist noch ein kleiner Ansatz bei Words zu finden, da ist ja ein Solo drin. Das ist aber eher fummelig und ungeschickt. Also
ja, das klingt echt so, wie als würde er die Töne suchen.
Absolut,
so.
Ja. Aber daraus entwickelt Neil Young auf der Bühne dann tatsächlich 30 bis 40 Minuten Solo und jagt da eins nach dem anderen raus.
Krass.
Aber das hört man da nicht, also das fand ich echt peinlich. Gibt sowieso viele Momente, wo ich gedacht habe, boah, also dass man sowas überhaupt dann auf Platte bringt, ist schon...
Ja, auch das, was du gesagt hast mit dem, wo man nicht weiß, ob das Lied jetzt anfängt, das ist, glaube ich, wahrscheinlich bei Are You Ready for the Country, meinst du?
Ja, genau.
Wo am Anfang, weil wirklich so wie im Proberaum, also wenn wir proben bei der Band, klingt es am Anfang genauso. Jeder dudelt sowas vor sich hin und irgendeiner fängt dann halt so an, dass alle merken, okay, jetzt geht's wirklich los.
Ja.
So war da der Eindruck.
Are You Ready for the Country, wo du es gerade ansprichst, das hat für mich auch so ein bisschen geklungen wie so ein Stefan Raab-Lied.
Ja, weil da eben die Gitarre so rumschwurbelt und da dieses Bottleneck, das ist, wenn du mit so einem Glasding über dem Finger über die Gitarre schwurbelst. Ich erkläre es dem Christopher, der kennt das vermutlich nicht.
Nee.
Wenn du mit einem, oder kannst du auch mit einer Flasche machen, wenn du da über die Gitarre gehst und dann anschlägst, dann macht das so dieses Geräusch.
So wie wenn Sigur Rós Geigenbogen spielt. War
so ähnlich wahrscheinlich.
Ja. Wobei die haben ja auch ganz oft Pedal-Steel-Gitarre im Einsatz. Das ist also richtig Country. Und auch Banjos. Und ganz im Vordergrund. Und bei dem einen Titel habe ich richtig Lust gekriegt, so ein Banjo mal in die Hand zu nehmen und selber mal zu zupfen. Ne? Weil das klingt dann
geil,
in der Einfachheit dann auch richtig gut. Auch Mundharmonika immer wieder ganz, ganz gut eingesetzt.
Würde ich auch voll gerne können, einfach Mundharmonika spielen. Ich glaube, das ist voll geil, wenn du so gerade Gitarre spielst, irgendwie dazu was mit der Mundharmonika dudelst und so. Ich meine, da hört man es ja, wie geil das klingen kann.
Absolut.
Das hat schon was.
Wie fandet ihr die Orchestereinlage, die zwei Lieder mit Orchester? Fand ihr es peinlich oder?
Nö.
Irgendwie auch passend.
Ja, es hat irgendwie so ein größeres, abgerundeteres Werk auch irgendwo noch draus gemacht, ein Stück weit.
Also bei A Man Needs a Mate, auch da, boah, das finde ich richtig gut eingesetzt. Also dieser Klavierpart, wie es anfängt. Und ich habe noch kurz überlegt, also es gab 71 nicht solche Musicals wie heute, weil es klingt so ein bisschen Musical-like.
Ja, genau.
Also Phantom der Oper, aber damals gab es in der Tiefe, wie das heute an alle Ecken und Enden gespielt wird, nicht. Also von daher, glaube ich, ist der Vergleich zum Musical an der Stelle auch nicht wirklich fair. Aber ich fand es schon, und auch so ein renommiertes Orchester dazu zu bewegen, dann tatsächlich für Neil Young dann mit ins Studio zu gehen, das war schon hochspannend.
Zeigt natürlich auch, was er damals schon für einen Rang irgendwo hatte, dass da überhaupt diese Connection stattfinden konnte und solche Ideen dann auch verwirklicht werden konnten. Ich meine, das hat ja nicht jeder überhaupt die Möglichkeit dazu und hat dann aber auch natürlich letztendlich für ein wirkliches Meisterwerk gesorgt.
Mhm. Eine Parallele zu einem modernen Song habe ich beim ersten Lied, Out on the Weekend, gefunden. Und zwar klingt es relativ genauso wie von Matzen auf dem Album Labyrinth, das Lied Oben Unten.
Hat doch Neil Young von Matzen abgeschrieben.
Nee, eben nicht. Eben halt, klar, logischerweise andersrum, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich habe es mir vorhin gerade mal angehört im Vergleich, da wurde eindeutig abgekupfert.
Ja, ich bin gerade im Überlegen, darum war kurz Stille. Kann gut sein. Ne? Also da steht jetzt wirklich, ich habe mal so ein bisschen geguckt, da ist doch mal anscheinend, weil da sehr viel akustische Gitarre auch drin ist, diese Phase, wo er tatsächlich nicht Elektro-Gitarre spielen konnte. Und von daher, ich finde auch, als Gitarrist sind so ein paar Stücke drin, die in einer Abfolge von Rhythmen gespielt wäre, finde ich hochinteressant.
Was also, genau meinst du?
Also nicht so Schrubbel rauf, runter, rauf, runter, runter, rauf, sondern
ja, tatsächlich so ganz bestimmt.
Ganz ich spezielle.
Ich habe mir vorhin von Old Man das Intro, wo er da die Gitarre spielt. Ja. Das habe ich mir. Und da gerade, wie er da eben, also was er greift, ist nicht schwer.
Ja,
aber wie er das halt spielt, so dieses Anschlagen und das ganz Bestimmte, das ist schon, weil er da dann die einzelnen Saiten so irgendwie raushebt, damit es eben dann den Sound bekommt, ist schon schön. Ja.
But there's a world, Carmina Burana, schon öfters mal wieder erwähnt.
Hier ist er. Das habe ich schon einige Male erwähnt.
Auch hier ganz viele, klar, die große Pauke, das ist immer so der Punkt, wo ich da und ganz stark rausgehört, die Harfe, das Instrument Harfe ist mir noch nie so groß untergekommen, in Verbindung mit Rockmusik. Müsst ihr nochmal reinhören, also gerade da steht die ganz stark im Vordergrund. Finde ich spannend. Ja, ist da sonst noch irgendwas erwähnenswert?
Ja, dass ein Live-Lied mit dabei ist.
Ein Live-Lied, ja.
Nummer 9, The Needle and the Damage Done. Ja. Wurde live aufgenommen vom 30. Januar 1971.
Habt ihr das währenddessen schon gemerkt oder erst als der Applaus kam am Ende?
Nee, erst beim Applaus.
Ja, ich auch.
Und dann wollte ich noch gucken, ob der Applaus einfach nur so da hinten dran gemacht wurde, ob es wirklich eine Aufnahme war.
Ja, weil es war alles ja insgesamt eher ein bisschen unterproduziert, halt für die damalige Zeit sicher gut produziert, aber es klang alles so ein bisschen roh, deswegen hätte mich jetzt auch nicht, hat man das jetzt so nicht rausgehört direkt, dass es live, auch wirklich live performt war.
Ganz tragisch bei den Needle and the Damage, der Hintergrund, Neil Young hatte als erste Band Crazy Horse. Und ein Bandmitglied und einer der führenden Musiker war Danny Whitten und der ist an einer Überdosis gestorben und dieser Song geht darauf zurück und er versucht, seinen Schmerz da zu vermitteln über diesen Tod von seinem damaligen Freund. Da gibt es auch ganz viel zu lesen zu der Einzelnen, aber da will ich jetzt nicht langweilen mit. Also ganz viel Tiefgründiges. Macht echt mal Sinn, da mal reinzublättern, aber jetzt wollen wir es nicht zu arg in die Schiene abdriften lassen. Wollen wir zur Kür schreiten?
Ja, ich glaube, können wir machen,
oder? Viel mehr. Wir wollen dem Werk auch gerecht werden und es nicht totschwätzen. Ich glaube, das ist nicht angebracht an der Stelle. Wie sieht's aus? Wo sind eure Favorites?
Ich nehme ein Lied, wo ich mir aufgeschrieben habe, Country-Lied. Ich würde mir gerne ein Pferd schnappen und durch die Prärie reiten.
Ja!
Weil das würde ich einfach gerne machen bei dem Lied. Und zwar ist es Lied Nummer 2, Harvest.
Oh ja.
Okay.
Bauernhof, sozusagen.
Ja, da habe ich auch geschrieben, und das klingt halt wie jemand mit einem Strohhalm im Mund. Und dann hat so ein Umtata-Umtata-Rhythmus in sich drin. Interessant, dass es für dich so gut war, dass du es als Playlist-Lied wählst. Für mich waren die beiden Lieder, die in der engeren Auswahl waren, einmal A Man Needs a Mate, was ein bisschen opulenter war. Ein sehr markantes Lied. Hat teilweise für mich zum Refrain hin fast so Queen-artige Elemente gehabt und hat auch wieder diese Musical-Attitüde aufleben lassen.
Positive Signale.
Ja, auf jeden Fall. Und am Ende hat es aber bei mir dann für den wohl größten Klassiker auf dem Album gereicht, nämlich Alabama, was für mich der Titel für die Playlist ist. Also das sticht schon deutlich heraus und deswegen muss das für mich schon auf die Playlist. Ich glaube, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte jemand anders gemacht. Da schaue ich speziell den nächsten Redner hier an.
Ja, also genauso habe ich auch gedacht. Ich bin über Alabama, ich sing's mit, ich kann das gar nicht anders. Also wenn das läuft, bin ich da immer dabei. Habe auch kurz geschwenkt, als ich bei der Auswahl bin ich dann über zu Lynyrd Skynyrd. Muss man, wenn man Alabama hört, gibt es die Version von Lynyrd Skynyrd. Wollte Lynyrd Skynyrd als Klassiker reinbringen, das werdet ihr auch irgendwann ertragen müssen. Das ist eine geile Band. Daher war Alabama für mich auch, aber wir wollen sie abwechslungsreich machen. Und daher, weil dieses Intro so genial ist, dann nehme ich Old Man. Schön und hörenswert und ist eine tolle Sache. Geht zurück auf einen Vorarbeiter, der auf Neil's Ranch lebte. Und also auch da gibt es eine Story dazu hinten dran. Das ist dieser Old Man. Und dann nehmen wir das auf die Liste und ich glaube, dann sind wir schön rund.
Klingt gut. Gute Auswahl. Schöne Super. Mischung.
Schön. Dann würde ich gleich an der Stelle weitermachen. Ich habe die Neuerscheinung, Trommelwirbel.
Was gibt es in Folge 9 zu hören?
War ein bisschen durch das, was er zeitlich mit unserem Urlaub, unserer Ferie so ein Stück weit. Und ich habe mir schon was rausgesucht. Ich habe in der Zwischenzeit gab es Neuerscheinungen, die hochspannend sind, aber ich bin mir treu geblieben an der Stelle. Ich hoffe, dass ihr da gar nichts mit anfangen könnt und ihr werdet überrascht sein. Die Aces.
Ja, okay. Sind wir überrascht.
Andermal Influence.
Okay.
Die Aces, ich schicke euch den Link, ihr könnt nichts mit anfangen, das ist gut. Und ihr werdet überrascht sein über den Typus Musik, den ich euch da präsentiere. Ui.
Okay.
Die Aces klingt ja richtig in eine Richtung, ne? Die Aces, oh yeah, Leder.
Ja, hört sich wirklich sehr nach klassischem
englischer Schlager an.
Nicht.
Okay, leider bin ich sehr gespannt, jetzt, was uns da erwartet. Dann, ich weiß, was uns erwartet bezüglich der Überraschung. Nämlich ein Album aus dem Jahre 2009.
Also gestern.
Quasi. Von einer englischen Band, die im Jahr 2005 gegründet wurde, aber erst 2009 das erste richtige Album veröffentlicht hat. Und zwar geht es um die Band The XX.
Mit XX.
Dem Debütalbum XX. Weiß nicht, ob es ein Begriff ist, auch inhaltlich. Auf jeden Fall ist es ja ein besonderes Album für mich, habe ich sehr gern gehört. Und deswegen.
Also nicht Triple X, sondern nee, Double X.
Double X kommt nächste Woche. Oder Quadruple X, je nachdem, weil die Band heißt The XX und das Album heißt XX. Ja,
naja, schauen wir mal. Ich habe den Klassiker, ich habe mich für einen jungen Klassiker entschieden. Und zwar aus dem Album 2005.
Heißt das Album 2005?
Nein, aus dem Jahr 2005, sorry. Aus dem Album habe ich gesagt. 2005. Aus 2005.
Bilder eines Jahres.
Das Album ist Platz 38 in den Albums of the Decade vom NME Magazin. Außerdem Platz 88 in den 150 Platten für die Ewigkeit.
Wer war doch mal das MMA?
Und ist ein Debütalbum von einer Band. Und zwar von der Band Block Party. Das Album Silent Alarm.
Sehr spannend.
Kam letztens, glaube ich, auch als Live-Version raus, das Album. Da bin ich dann wieder drauf gestoßen und dann habe ich gehofft, dass die vielleicht als Klassiker durchgehen. Sind in den Top 100 Albumcharts von 2005 drin gewesen.
Das gibt deswegen eine spannende Hörbuch.
Silent Alarm von Block Party. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt lange drauf gewartet. Der Moment ist gekommen. Christoph, was hast du uns mit Slowenien angeteasert?
Ja, ich war in Slowenien. Wunderschönes Land, sehr vielseitig. Es gibt Berge, es gibt Seen, es gibt Flüsse, es gibt Meer. Es ist warm, aber nicht so heiß, wie es hier die letzten Tage und ja, Wochen war. Und deswegen habe ich auch von dort einen Wein mitgebracht, nämlich unseren Wein der Folge Nummer 8 aus dem Hause Kristancic. Einen Sivi Pinot, einen Grauburgunder, der, ja, er hat eine Intensität an sich. Er hat eine kleine Fruchtigkeit mit dabei, aber es ist wirklich nicht zu fruchtig, aber eine runde Tiefe, die im Innen wohnt und schmeckt wirklich köstlich.
Die im Innen wohnt, und auch gar nicht ruppig.
Was war das Wort, wo Papa vorhin in dem
Sakrotan? Also ein Surrogat.
Ein Surrogat.
Sakrotan. Gibt natürlich auch andere, es gibt auch eben Frosch.
Frosch.
Schluss jetzt.
Meisterfrau war nicht Doktor, der ist kein Doktor, hat keinen Doktortitel.
Kann ja noch kommen.
Vielleicht Bachelor
Popper. Ich freue mich auf die nächsten Tage, tolle Musik zu hören, neue Musik zu hören.
Ob es toll ist, weißt du ja noch nicht.
Ja, ich gehe davon aus, weil was ihr raussucht, ist immer sehr spannend, in der Regel toll. Und von daher, ich freue mich auf die nächste Woche.
Wir uns auch.
Und darf mich bis dahin schon mal verabschieden.
Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund.
Ade.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.